Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wir sind tatsächlich eine Behörde, die relativ viel gestalten kann. Jetzt ist klar, das Asylverfahren, das ist ein rechtlich basiertes, vorgeschriebenes Verfahren. Aber auch da kann man natürlich gestalten, wie man zusammenarbeitet, wie man auf die Prozesse schaut, die man hat. Und gerade im Bereich Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt kann man tatsächlich relativ viel gestalten. Und das macht, glaube ich, auch den Kolleginnen und Kollegen viel Spaß. Also wir versuchen eigentlich schon kontinuierlich uns zu verbessern. Ob das immer gelingt, das würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Es gelingt sicherlich nicht immer. Aber wir haben gerade insbesondere in den letzten Jahren wirklich ganz systematisch angefangen, auf die Prozesse zu gucken. Und zwar nicht irgendwie vom Schreibtisch der Vizepräsidentin aus, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen, die drin arbeiten. Und das hat sich für uns wirklich bewährt. Und so dieses, lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir unsere Arbeit besser machen können. Für uns selber, das finde ich wichtig, aber eben auch für die Leute, mit denen und für die wir arbeiten. Das ist schon so ein bisschen mein Mantra und das trage ich auch in die Organisation rein. Und ich glaube, da habe ich viele Verbündete bei uns im Haus und das wächst stetig sozusagen.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Katrin heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo aus München.
Schön, dass du da bist, Katrin. Wir haben schon lange drüber gesprochen. Heute ist es endlich soweit und ich hoffe, du bist ready to podcast.
Ich bin ready to podcast und im Unterschied zum letzten geplanten Termin habe ich auch wieder Stimme. Das ist, glaube ich, nicht schlecht fürs Podcasten.
Das ist hilfreich, denn niemand möchte ja irgendwie KI-generierte Podcasts, das ist ja heutzutage alles möglich, aber wir wollen schon die Menschen mit ihren richtigen Stimmen hören.
Das wäre gut und die ist tatsächlich eine Woche lang ausgefallen, insofern.
Warum? Wie kam's?
Du, Erkältung einfach und spektakulär.
Also. Nicht, dass du irgendwie zu viel geredet hast oder zu viel
auch,
auf der Bühne standest?
Das auch, aber es war primär Erkältung, also ganz langweilig.
Und wie hast du deinen Tag heute schon verbracht? Warst du schon fleißig?
Ich war fleißig. Ich habe das Glück, heute Homeoffice zu haben, weil ich gestern relativ spät von der Dienstreise zurückgekommen bin. War mir das auch ganz lieb. Deutsche Bahn hatte noch ein paar Sonderüberraschungen auf Lager.
Ein paar Sonderlocken,
genau. Und deswegen sehr relaxed in den Tag heute gestartet mit ein paar Videocalls und ein bisschen, wie ich gerne sage, stiller Arbeit. Da komme ich unter der Woche meistens zu selten dazu. Deswegen war ich ganz froh, dass ich da heute ein bisschen Zeit zu hatte.
Ja, denn du bist viel unterwegs, hast auch einen sehr interessanten Job, über den wir heute auch sprechen wollen. Und wir starten mal ganz klassisch, Katrin. Du weißt ja, dass es hier eine Einstiegsfrage gibt. Meine mittlere Tochter Mathilda, 12 Jahre alt mittlerweile, spricht hier das Intro ein. Und wahrscheinlich ist es die Mathilda. Es könnte auch die Frieda sein, die manchmal aushilft. Das ist die Jüngste, die ist 7. In jedem Fall würde ich dich mal bitten, eine der Töchter zu erklären, was du eigentlich so machst. Wie würdest du das kindgerecht erklären?
Das ist, finde ich, echt eine schwierige Herausforderung. Ich habe mir das jetzt schon bei ein paar Leuten anhören dürfen bei dir. Also ich würde es mal so versuchen. Ich arbeite für eine große Behörde, die für zwei große Bereiche zuständig ist. Zum einen dafür, sich darum zu kümmern, dass Menschen, die in dem Land, aus dem sie eigentlich kommen, fliehen müssen, weil sie da gefährdet sind, dass die hier in Deutschland bleiben können und Schutz bekommen. Das ist so die eine große Baustelle. Und die andere Baustelle, ein bisschen verwandt damit, ist, dass wir uns darum kümmern, dass Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aus welchem Grund auch immer, hier sich gut eingewöhnen können, die Sprache lernen können, jemanden finden, der ihre Fragen beantwortet, dass es vor Ort Angebote gibt, wo Menschen, die schon lange hier leben und die neu dazukommen, sich kennenlernen können. Das ist so das, was unsere Behörde macht. Und ich bin ganz konkret dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die paar tausend Kolleginnen und Kollegen, die das machen, deutschlandweit, gute Rahmenbedingungen haben für ihre Arbeit, dass die ausreichend IT haben, dass die genug Geld haben für ihre Arbeit, wir natürlich nicht die persönlich, dass die all die Informationen haben, die sie brauchen, dass das, was die bewegt, auch nach draußen getragen wird. Also ich bin so die Zuständige für die Rahmenbedingungen und fürs Möglichmachen.
Die Vizepräsidentin.
Auch, genau.
Da denken die Kinder ja gleich an Politik. Es hat ja auch mit Politik zu tun tatsächlich.
Hat es, aber wie man immer gerne ja auch wieder darauf hinweist, ist ja eine Behörde eine Einheit, die was umsetzt und nicht die Politik macht.
Könnte sein, dass die Kinder nachfragen würden, was ist denn das Schöne an deiner Arbeit?
Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass ich ganz viel unterschiedliche Orte sehe, dass ich mit unheimlich vielen motivierten Menschen zusammenarbeiten darf, die eigentlich jeden Tag dafür unterwegs sind, das Zusammenleben hier in Deutschland möglichst gut zu gestalten. Und das finde ich eigentlich toll.
Eigentlich machst du ja eine nationale Organisationsentwicklung, finde ich, oder macht ihr?
Ja, so ungefähr, das könnte man
sagen. Oder auch nationales Change Management, ja auch, ne?
Dauerhaft im Prinzip, aber jetzt gerade auch besonders. Ja, das ist tatsächlich,
Ja. Dann lass uns mal in deine Geschichte gucken, wie du dazu gekommen bist. Das finde ich ja immer besonders spannend, denn alle, die hier zu Gast sind, sind ja mit Leidenschaft irgendwie in ihren Themen drin. Aber die Wege dahin sind ja oft so interessant. Nicht, dass man diese Wege nachlaufen oder kopieren kann, aber man kann manchmal doch schon etwas davon lernen. Wie und wo bist du denn gestartet?
Also ich bin wahrscheinlich ziemlich atypisch gestartet für so einen Verwaltungsmenschen. Ich habe nicht Jura studiert, aber auch nicht Verwaltungswissenschaften studiert. Ich habe tatsächlich Politikwissenschaft und Japanisch studiert. Das Japanisch bringt mir jetzt aktuell nicht so wahnsinnig viel im Job, aber immer wenn eine Besuchergruppe kommt, werde ich hervorgekramt und darf begrüßen. Und das hat mich erst in eine private Stiftung gebracht. Da habe ich gearbeitet rund um die Themen gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration, Menschenrechte und bin dann nach ein paar Jahren, habe ich so ein bisschen Richtung politiknäheres Arbeiten geguckt und bin dann in dieser Behörde gelandet, die damals, das war so das Jahr 2003, ganz neu die Aufgabe bekommen hatte, sich auch um Integrationsförderung zu kümmern. Bundesseitig sozusagen. Da gab es bis dato noch nicht so viel. Das hat die Behörde dann übernommen und ich war eine der wenigen der ersten, die schon mal dazu was gemacht hatten und habe dann da angefangen und konnte gleich ganz viel gestalten von Anfang an, weil das eben, ja, will jetzt nicht den Begriff Neuland bemühen, aber neues Thema war für die Behörde und ja.
Der fiel ja irgendwie zu der Zeit, weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr dieser Begriff fiel.
Weiß ich auch nicht genau, ja.
Auf jeden Fall hat er viel ausgelöst.
Das stimmt.
Oder viele konnten sich auch dahinter versammeln, vielleicht sogar. Du hast gerade gesagt, Behörde gestalten. Das ist ja nicht das, was man unbedingt immer unterstellt, oder?
Ja, und ich bin tatsächlich immer so ein bisschen unentschieden, ob ich diese Klischees eigentlich schön finde oder ob sie mich irgendwann doch manchmal nerven sie mich auch. Also ist völlig richtig, das verbindet man damit nicht unbedingt. Und wahrscheinlich gibt es schon auch Behörden, in denen man weniger gestalten kann und auch Positionen, in denen man weniger gestalten kann. Das ist natürlich schon auch ein bisschen der Luxus meiner Position. Aber wir sind tatsächlich eine Behörde, die relativ viel gestalten kann. Jetzt ist klar, das Asylverfahren, das ist ein rechtlich basiertes, vorgeschriebenes Verfahren. Aber auch da kann man natürlich gestalten, wie man zusammenarbeitet, wie man auf die Prozesse schaut, die man hat. Und gerade im Bereich Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt oder auch wenn es ums Thema Arbeitsmarktintegration geht, da kann man tatsächlich relativ viel gestalten. Und das macht, glaube ich, auch den Kolleginnen und Kollegen viel Spaß.
Also ist es eigentlich wie in der Wirtschaft?
Ja, mit weniger Geld vielleicht, ne?
Ja, aber auch da gibt es ja Unternehmen, die machen alles so wie immer. Und dann gibt es wieder andere, die versuchen, sich zu verbessern.
Also wir versuchen eigentlich schon kontinuierlich uns zu verbessern. Ob das immer gelingt, das würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Es gelingt sicherlich nicht immer. Aber wir haben gerade insbesondere in den letzten Jahren wirklich ganz systematisch angefangen, auf die Prozesse zu gucken. Und zwar nicht irgendwie vom Schreibtisch der Vizepräsidentin aus, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen, die drin arbeiten. Und das hat sich für uns wirklich bewährt. Und so dieses, lass uns mal gemeinsam schauen, wie wir unsere Arbeit besser machen können. Für uns selber, das finde ich wichtig, aber eben auch für die Leute, mit denen und für die wir arbeiten. Das ist schon so ein bisschen mein Mantra. Und das trage ich auch in die Organisation rein. Und ich glaube, da habe ich viele Verbündete bei uns im Haus und das wächst stetig sozusagen.
Kannst du uns mal so einen Einblick in eure Transformation geben? Es ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Wie hat sich eure Arbeit verändert? Also von außen konnte man sehen, dass ihr ja auch stark gewachsen seid, was auch die Anzahl der Mitarbeitenden angeht. Ihr seid bei 10.000 jetzt so.
Wir sind bei ungefähr 10.000, ja.
Ja. Vielleicht, als du gestartet bist, wie sah es da aus?
Machen wir vielleicht einen ganz kleinen Schlenker, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist jetzt nicht unbedingt Allgemeinwissen, also man muss es nicht kennen, deswegen vielleicht
mal
anderthalb Sätze dazu. Also wir sind in Deutschland zuständig für das Asylverfahren, das liegt nahe im Namen, aber eben auch viel für Integrationsförderung, für den Bereich der freiwilligen Rückkehr, für viele internationale Aufgaben. Und wir waren eigentlich mal relativ lange eine eher, beschaulich will ich jetzt nicht sagen, aber eine kleinere Behörde mit so 1500, 2000 Mitarbeitenden deutschlandweit immer schon, weil die Idee dahinter war, dass du in jedem Bundesland mindestens einen Standort hast, wo du einen Asylantrag stellen kannst. So. Und deswegen in jedem Bundesland schon immer von Haus aus. Und dann erst langsam größer geworden und dann sehr, sehr plötzlich deutlich größer geworden. Denn wir schrieben das Jahr 2015, da können sich wahrscheinlich viele aus sehr unterschiedlichen Perspektiven noch dran erinnern. Jedenfalls haben wir in den Jahren 2015, 2016 auf einen Schlag weit über 1 Million AsylbewerberInnen in Deutschland gehabt. Und das hat mengenmäßig, wenn man das jetzt mal so sagen darf, sowohl uns wirklich überfordert. Dafür waren wir überhaupt nicht ausgerüstet. Wir hatten damals, glaube ich, 300 Leute, die sich um Asylverfahren gekümmert haben. Hat aber eigentlich alle anderen auch überfordert, die in dem System waren. Du hast es vielleicht aus dem eigenen Erleben auch noch präsent ein bisschen. Unterbringung war ein Riesenthema, ne? Zelte aufgebaut, Turnhallen, aber auch die Frage
Familien.
Ne? Familien, wie ist es mit Kindergarten, wie ist es mit Schule? Also das hat wirklich viele gefordert auf allen Ebenen des föderalen Systems und auch mit einem Riesenengagement in der Zivilgesellschaft. Also das finde ich immer noch unheimlich beeindruckend. So, und das hat bei uns dazu geführt, dass wir in extrem kurzer Zeit, im Prinzip damals schon auf 10.000 aufgewachsen sind. Es waren nicht alles eigene Leute, sondern wir hatten ungefähr 3.500, die aus anderen Behörden unterstützt haben. Und dann im Lauf der Zeit, auf der sehr kurzen Zeit, auf roundabout 50 Standorte. Die sind wir jetzt auch noch, immer mal so einer hoch, einer runter. Aber 50 Standorte bundesweit und im Moment auch wieder knapp 10.000 Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Veränderungsprozess, der war jetzt ja nicht von langer Hand geplant und gut, gut organisiert und mit vielen Milestones und so, sondern der kam relativ über Nacht, also sowohl der Aufbau der Standorte als auch das Onboarding der vielen Vorübergehenden, waren viele vorübergehende Kolleginnen und Kollegen. Und bei uns hat das dann in relativ kurzer Zeit dazu geführt, dass wir im Prinzip 2/3 neue und 1/3 alte Leute hatten, also ne, dienstältere Leute. Das ist ein relativ herausforderungsvoller Mix, vor allen Dingen, wenn du das in einer Zeit machst, in der du so mit dem Doing beschäftigt bist, dass du relativ wenig Zeit dir nimmst, eins meiner Learnings auch für die Kommunikation intern. Und insofern war das eher so ein Veränderungsprozess im Hauruck-Verfahren, würde ich mal sagen. Ich war da mittendrin und konnte viel lernen und viel mitnehmen für spätere, etwas geordnetere Change-Prozesse.
Ich meine, das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, auf die kann man sich nicht nur vorbereiten, hast du ja gerade gesagt, nicht nur nicht vorbereiten. Man muss auch schauen, wie man in dieser Hektik, die dann ja aufkommt, irgendwie den Überblick behält, ja. Und da sind wir ja, genau, da sind wir auch bei Kommunikation, bei interner Kommunikation. Was hat euch denn geholfen, da den Überblick zu behalten in dieser Zeit?
Also ich glaube, es ist, ich glaube nicht, dass wir den immer hatten, ehrlich gesagt. Ne? Also wir haben parallel x Standorte aufgebaut. Wir haben Tausende von neuen Kolleginnen und Kollegen an Bord genommen. Die wenigen Alten haben sozusagen die Neuen eingearbeitet. Wir haben die Prozesse verändert, weil wir währenddessen auch quasi ein neues Zusammenarbeitsmodell mit den Bundesländern erprobt haben. Die sind ja für Teile des Asylbereichs, nämlich für die Unterbringung und ähnliche Aspekte zuständig, wir fürs Verfahren. In dem Zeitraum haben wir erprobt, können wir das nicht alles unter einem Dach haben? Ist das nicht sinnvoller, wenn wir wirklich vor Ort in einem Gebäude sind zusammen? Das haben wir eben da neu, den Prozess neu aufgesetzt. Und ich würde schon sagen, dass wir ab und zu den Überblick so ein kleines bisschen im Detail zumindest verloren haben. Aber wir hatten natürlich quasi so einen internen Control Room sozusagen, ne, wo alles zusammengelaufen ist, haben auch relativ schnell ein gutes Controlling aufgebaut. Das brauchst du dafür, sonst kommst du da nicht durch den Tag. Aber wozu wir uns, glaube ich, rückblickend nicht genug Zeit genommen haben, Frage, es hätten wir sonst nehmen können, war eine wirklich gute interne Kommunikation zu machen. Weil wenn du zum einen neue Prozesse aufsetzt, zum anderen die Behörde wahnsinnig vergrößerst und dann nochmal die Standorte mehr als verdoppelst, plus echt schlechte Publicity hast. Also wir haben...
Die Bild-Zeitung hatte da was über euch
geschrieben.
Ja,
wir waren Deutschlands schlechteste Behörde. Ich glaube, den Pokal haben wir irgendwann weitergegeben. Aber also das macht halt auch was mit den Kolleginnen und Kollegen. Ne? Wenn die im Prinzip in der Zeitung lesen, dass das, was sie jetzt so die letzten Jahre gemacht haben, einmal durch den Kakao gezogen wird, das ist jetzt für die Motivation auch nur eingeschränkt hilfreich. Aber rückblickend muss ich sagen, wirklich Wahnsinn, mit was für einem Engagement die Leute da dabei waren. Man konnte natürlich unheimlich viel aufbauen. Du bist da quasi, teilweise sind Leute in Führung gekommen, die das sonst nie so schnell hätten schaffen können, haben eigene Standorte aufgebaut. Also da war auch viel Verantwortung, viel Gestalten, viel so Pioniergeist auch. In der IT waren Dinge möglich, da wurden irgendwie Sachen mit dem Regierungshubschrauber angeflogen und sonst was. Also da träumen meine ITler jetzt noch von, was da alles möglich war. So, und das war so eine Mischung auf echt auf Aufbruchsstimmung und lass uns anpacken und Ärmel hochkrempeln, aber eben auch, hoppla, wir haben da ein paar vergessen mitzunehmen. Ne? Also das, aber fürs nächste Mal haben wir viel gelernt.
Ja, genau. Dann guckt man sich die Prozesse an, man guckt sich die Tool-Landschaft an und man ist dann auch schnell natürlich bei Digitalisierung. Ein Thema, das es ja schon sehr lange gibt, die Digitalisierung der Behörden, das ist oder der Verwaltung, das ist ja auch schon ein Thema, das, ich weiß gar nicht, wann das begonnen, in den 2000ern oder sowas.
Also wir zumindest haben in den 2000ern begonnen damit, kann jetzt nicht allgemein. Ja.
So, und dann musste natürlich viel her. Und welche Schritte habt ihr dann unternommen in Sachen Digitalisierung, um in diesem schnellen Wachstum gut arbeiten zu können?
Also da muss ich sagen, war das tatsächlich wirklich ein guter Katalysator, diese Situation, weil es ja ein völliges politisches Einverständnis gab. Da muss jetzt schnell, also wir müssen uns schnell skalieren können, unsere Fähigkeiten. Da stand völlig außer Debatte, dass wir die Technik dazu brauchen, inklusive einzelner Gesetzesänderungen, die erforderlich war. Das ging in einem Tempo, das nie wieder gesehen wurde, so ungefähr. Ja. Und wir hatten sowieso schon vorher unser Asylverfahren, und darum ging es ja in der Zeit primär, digitalisiert, eine digitale Akte fürs Asylverfahren gebaut. Also das hatten wir. Aber in der Zeit wurde dann auch unheimlich schnell das ganze Thema Flüchtlingsregistrierung digitalisiert. Die Freuden des Föderalismus sind ja auch nicht nur in meinem Themenfeld, auch in anderen, dass die IT-Systeme der unterschiedlichen föderalen Ebenen nicht so richtig miteinander gesprochen haben früher. Teilweise immer noch nicht. Und das haben wir adressiert damals, damit wir wirklich so eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung hinbekommen. Wir haben unheimlich schnell so ein Registrierungssystem gebaut. Das haben wir dann auch nochmal gemacht, als 22 die Flüchtlinge aus der Ukraine kamen. Da haben wir auch nochmal sowas aus dem Boden gestampft.
Genau, da kam ja dann die nächste große Geschichte.
Genau, die mussten ja nicht Asyl beantragen. Insofern hat uns das nicht ganz so ganz so betroffen. Und insofern ist der Asylbereich tatsächlich relativ gut digitalisiert bei uns im Vergleich zu anderen Bereichen. Und der zweite große Katalysator, das geht sicherlich vielen Behörden so, für die Digitalisierung war natürlich Corona, ne? Also wenn ich mir überlege, wie wir vor Corona gearbeitet haben, wenig Homeoffice, hatte nicht jeder so einen Laptop, geschweige denn ein Smartphone oder sowas als dienstliches Handy. Und das ist ja, also während Corona Wahnsinn, wie wir da in einem Tempo die ganze Behörde, soweit es geht, Homeoffice fähig gemacht haben. Nicht alles geht. Asylanhörungen kannst du im Homeoffice einfach nicht machen. Aber das ist schon, war schon, glaube ich, für viele Behörden nochmal ein Katalysator. Auch nochmal mit viel Behördenschelte verbunden. Jetzt nicht so in unserem Bereich, ne? Aber war ja auch immer Thema, in der Pandemie. Aber für uns war das nochmal ein wirklich toller Treiber. Und der nächste Treiber, und da bin ich jetzt gerade mittendrin, ist das Thema KI und Automatisierung. Das wird jetzt so die nächste Stufe sein.
Was ich ja interessant finde, ist, also wenn noch immer eine Veränderung kommt, dagegen kann man dann nichts tun, die ist einfach da, die kommt von außen, dann hat man ja verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann den Kopf in den Sand stecken, man kann das alles ganz schlimm finden oder man guckt sich das halt an und überlegt, welche Chancen ergeben sich oder welche Möglichkeiten, sich jetzt weiterzuentwickeln. Und vielleicht sogar gestärkt daraus zu gehen, ja. Also dieser Begriff der Antifragilität, nicht nur resilient, wir werden es irgendwie verdauen, sondern vielleicht hilft uns das sogar irgendwo hinzuspringen. Ja. Es gibt ja sogar jetzt innerhalb der deutschen Verwaltung ein Organ, was sich mit Sprunginnovation
das
beschäftigt.
Also ja, ne,
lass uns mal darüber reden, wie man also diese Veränderungen nimmt. Das ist ja auch eine Haltungssache am Ende, ja. Um dann zu schauen, okay, wie gehen wir jetzt vorwärts? Ne? Nicht nur, wie bewältigen wir diesen schrecklichen Sturm irgendwie, sondern wir sind ja zuversichtlich eingestellt.
Also ich glaube, die ganz zentrale Frage ist dabei, wie empfindest du selber, dass du was gestalten kannst oder nicht? Ne? Wenn du jetzt so das Jahr, die Jahre 2015, 16 nimmst, wo es einfach, da gab es keine Alternative dazu, als echt mit dieser Menge von Asylanträgen irgendwie zu Rande zu kommen. Augen zu und durch ist nicht das richtige Wort, weil wir natürlich nicht die Augen zugemacht haben, aber also das war völlig alternativlos. Ja, so da haben wir natürlich gestaltet, weil wir neue Strukturen aufgebaut haben, aber wir haben uns jetzt nicht gemütlich zurückgelehnt und gesagt, lass uns mal eben kurz einen Sprint machen und schauen, wo das hingeht und so weg von Wasserfall. Also das war nicht der Moment dafür. Ja. Aber der Moment dafür ist schon jetzt, finde ich. Und ich finde das echt toll, wie viele Behörden das mittlerweile machen. Und da komme ich auf das Thema Klischees zurück, weil viele Behörden und vor allen Dingen viele Kolleginnen und Kollegen in Behörden, glaube ich, echt viel besser als ihr Ruf sind. Da müssen wir auch noch dran arbeiten dann. Aber da passiert so viel im Moment. Da ist so viel Lust, was Neues auszuprobieren. Auch vor allen Dingen so die Form, wie man zusammenarbeitet, zu verändern. Auch nochmal stärker zu gucken, wie können wir das, was wir machen, irgendwie nochmal stärker kundenorientiert, ergebnisorientiert, pragmatisch hinbekommen. Und vielleicht eben heißt das auch, wir müssen verändern, wie wir zusammenarbeiten. Und da sind wirklich viele unterwegs. Für uns heißt das konkret, wir haben vor ein paar Jahren erst in der IT, aber dann eigentlich in allen Bereichen angefangen, uns als tatsächliche Räume, also ich meine jetzt wirkliche Räume zu schaffen, in denen wir kreativ arbeiten können, in denen eben nicht Besprechungstische stehen, sondern die unterschiedlich ausgestattet sind, je nachdem, ob es ums Reflektieren geht oder ähnliches. Wir haben ein Team, das diese Räume bespielt mit viel methodischer Kenntnis und alles mitbringen, was man, ne, also von Lego Serious Play über agiles Arbeiten, über Design Thinking, was immer du brauchst, und sich jetzt wirklich etabliert haben sozusagen als interner Anbieter, der sich nicht retten kann vor Anfragen, sowohl von kleinen Team-Retros über, lass uns mal in der Org-Einheit X auf den Prozess Y gucken, wie können wir den gemeinsam besser machen, bis zu, ich habe, als ich vor 4 Jahren angefangen habe als Vizepräsidentin, gesagt, lass uns mal das Asylverfahren nehmen, nicht jetzt die rechtlichen Fragen, die sind, wie sie sind, aber lass uns mal gucken, ob wir bei uns die Prozesse nochmal anders machen können, ob da Dinge besser Hand in Hand greifen können, ob die, ne, ist das gut abgelegt in der IT, müssen wir da andere Strukturen haben? Und das haben wir tatsächlich so gemacht mit Design Thinking, dass wir, ne, wie man das so kennt, tatsächlich die Leute gebeten haben, erstmal zu gucken, was passt nicht, und dann den Ansatz gewählt haben. Und da kam so viel raus. Wir haben über 100 Ideen gesammelt von den Kollegen und Kolleginnen, die in dem jeweiligen Thema arbeiten, und sind jetzt peu à peu dabei, nicht alles geht, aber das, was geht, umzusetzen. Und das ist jetzt gar nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Also das passiert tatsächlich viel öfter in Behörden, als man das so als Nicht-Behördenmensch vielleicht wahrnimmt. Und da ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, und wer da die Lösung zu hat, der kann sicherlich viel Geld damit verdienen. Ne? Wie können wir das noch besser kommunizieren?
Ja.
Außerhalb unserer Bubble.
Ich war ja in der Sparkassenwelt, da erkenne ich einige Parallelen.
Das glaube ich.
Da sieht man dann immer von außen die Filialen und einige sind auch schon in die Jahre gekommen. Aber was dann so in der Organisation passiert, auch an Innovationen, an neuen Perspektiven, an neuen Tools, die ausprobiert werden oder entwickelt werden. Sparkassen Innovation Hub gibt schon seit vielen, vielen Jahren.
So was Ähnliches,
natürlich
ist das
kein Kunde,
bei uns,
ne?
Ja. Bei uns heißt das iLab, Innovationslabor. So.
Ja.
Und Gutes tun und drüber reden, da sind wir wieder bei Kommunikation. Ich glaube tatsächlich, am Anfang habe ich gedacht, komm, wir machen das für uns, das ist gut, dass das bei uns klappt, aber man muss da auch nicht ewig extern drüber reden. Und das ist, glaube ich, verkehrt. Also ich glaube, man muss da ganz viel extern drüber reden. Und zwar nicht nur in der eigenen Bubble, das ist auch super, weil wir da viele sozusagen like-minded Kolleginnen und Kollegen finden, mit denen wir auch was zusammen machen. Aber ich glaube tatsächlich, man muss auch außerhalb der Bubble drüber reden, damit sich das Bild von Verwaltung ändert. Und aber auch die Erwartungshaltung, die die Leute an Verwaltung haben. Weil letztlich finde ich, viel von meinem direkten Erleben als Bürgerin, als Bürger mit dem, was Demokratie ist, hat ja damit zu tun, ob Verwaltungshandeln, Verwaltungsleistungen funktionieren oder nicht. Das ist so ein ganz erlebbarer Bestandteil der Demokratie, im Guten wie im Schlechten sozusagen. Und ich glaube, was sich da verändert, wird auch nochmal einen Beitrag dazu leisten, stärker Verwaltung als einen positiven Faktor und einen wichtigen Faktor in der Demokratie wahrzunehmen, wenn es klappt.
Ja, über Demokratie können wir auf jeden Fall auch noch reden. Das ist ja auch eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ja. Aber mich würde auch nochmal interessieren, ich weiß ja, wenn man Dinge verändert, auch in Organisationen, wenn man schnell Dinge anstößt und wenn man auch vorne weggeht und auch Leute anzünden möchte positiv, dann gibt's auch immer wieder diejenigen, die darauf wenig Lust haben, und es gibt manchmal auch Widerstand. Habt ihr das auch erlebt?
Also du wirst immer die haben, die keine Lust drauf haben. Und wir haben uns dann darauf verständigt, wir fangen mal mit denen an, die Lust haben.
Ja, das ist gut.
Und das sind unheimlich viele. Also das sind tatsächlich mehr, als das Team sozusagen unterbringt im Terminkalender, in Anführungszeichen. Und aus meiner Sicht war es unheimlich wichtig, da die Führungskräfte mitzunehmen. Ne? Also damit die kapieren, warum habe ich da was von und warum habe ich auch was davon, wenn ich meine Leute da hinschicke. Weil wir ganz stark übergehen auch dazu, nicht nur in den jeweiligen Organisationseinheiten zu bleiben mit dem, was wir tun, sondern wir versuchen, dass die Leute übergreifend über die Organisationseinheiten und auch über die Hierarchien, ehrlich gesagt, zusammenarbeiten. Weil ich glaube, dann kommt man auf die wirklich guten Lösungen. Und da die Führungskräfte und vor allen Dingen die mittleren Führungskräfte auch mit an Bord zu haben, klappt, glaube ich, nur, wenn sie erleben können, was das für sie für einen Mehrwert auch ganz konkret für ihre Arbeit bedeutet. Also, was habe ich davon, wenn ich lerne, wie ich mit meinem Team eine Retro mache? Was habe ich davon, wenn ich mal mir einen Tag nehme, um auf die Prozesse zu gucken, außer dass ich einen Tag damit verbracht habe, das nicht zu tun, was ich sonst tue, ne? Und tatsächlich haben ganz viele mittlerweile so einen konkreten Mehrwert davon für sich und ihre Arbeit mitgenommen, also für ihr Team mitgenommen, dass das, glaube ich, wirklich gut klappt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben es erstmal mit denen gemacht, die Lust haben. Wie kriegen wir es jetzt systemisch verankert? Das ist jetzt so ein bisschen der Schritt, an dem wir sind. Wir haben die Räumlichkeiten, aber die systemische Verankerung, glaube ich, ist schon nochmal ein wichtiges Thema. Und dazu gehört aber auch, und da sehe ich mich drin, ich muss mich immer auf die Finger hauen, weil ich komme ja ursprünglich so ein bisschen auch aus der Erwachsenenbildung und ich will eigentlich immer mitmachen, aber ich darf ja nicht mitmachen, dann muss ich mir auf die Finger hauen, aber ich darf natürlich der Schallverstärker sein und ich darf die Möglichmacherin sein, ne? Und ich darf die Botschafterin sein, intern wie extern und vor allen Dingen auch in den Kreis der Führungskräfte. Und das, glaube ich, das hat sich, glaube ich, ganz gut etabliert. Wir haben mittlerweile, nutzen wir das Team auch dazu, unseren Strategieprozess so ein bisschen im Haus mit den Abteilungsleitern und dem Präsidium zu gestalten. Also da sind jetzt alle Ebenen mit dabei. Das, glaube ich, ist wichtig. So, und jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir es nochmal systemisch stärker verankert, unabhängig davon, dass wir tatsächlich Räume dafür haben. Ne? Aber Räume sind ja noch nicht alles, was wir brauchen fürs Systemische. Ja.
Aber Räume machen was möglich. Absolut. Und dann muss man natürlich noch dafür sorgen, dass es passiert. Ja. Wie guckst du auf das Thema Female Leadership in Verwaltung oder generell?
Also wichtig. Ich bin tatsächlich relativ lang durch die Gegend gezogen, ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber mir hat das nicht so wahnsinnig viel ausgemacht, ob jetzt gegendert wird oder nicht, mal vereinfacht gesagt. Ich war da nicht ganz oben auf den Barrikaden. Ich bin auch gar nicht sicher, ob das wirklich so das Kernthema ist. Aber ich finde es unheimlich wichtig zu gucken, dass die Strukturen, in denen man arbeitet, es nicht verhindern, dass junge Frauen oder auch ältere Frauen in Führung gehen können. So. Und das ist fast wichtiger, finde ich, als die Frage, wie man jetzt was labelt. Und da ist der öffentliche Dienst dem Grunde nach, glaube ich, ein bisschen sogar im Vorteil manchen Unternehmen gegenüber, weil so dieses Prinzip der Egalität da viel stärker drin verankert ist, ne? Auch mehr. Das Thema Gender Pay Gap ist bei uns jetzt ja die Frage, brauchen Frauen längere Zeit, um aufzusteigen? Aber wenn sie auf der gleichen Stufe sind, haben wir das Thema Gender Pay Gap überhaupt nicht im öffentlichen Dienst. Das ist ja klar. Und deswegen ist für mich eher so ein Thema, wie kann ich sicherstellen, dass Frauen, bei denen immer noch, das wird sich auch nicht so schnell ändern, der größere Teil der Care-Arbeit ist, auch mit dem Anteil Care-Arbeit, wenn sie Lust dazu haben, in Führung gehen können. Wir probieren gerade Top-Sharing aus in einzelnen Organisationseinheiten. Das kann man jetzt auch nicht flächendeckend machen, das eignet sich nicht für alles. Aber das ist eine Möglichkeit. Und da immer wieder ein bisschen zu fragen, vor allen Dingen auch die Frauen zu fragen, was würde es denn brauchen, damit ihr Lust hättet und auch die Möglichkeit hättet, stärker in Führungspositionen zu kommen. Das finde ich tatsächlich wichtig. Und da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir sind insgesamt mehr Frauen als Männer. Wenn man sich jetzt die Ebene der Führungskräfte anguckt, sind wir auf der Referatsleitungsebene, glaube ich, sehr gut unterwegs. Und bei Abteilungsleitenden ist sogar eine Frau mehr als Männer. Also sieht nicht so schlecht aus. Aber es gibt genug zu tun. So.
Ja. Und auch da, glaube ich, hilft's, wenn wir drüber reden und eben auch die Frauen darüber reden lassen, die schon einen Weg gegangen
sind. Und eine
Bühne
geben, absolut. Ne?
Auch ein bisschen als Role Model vielleicht sogar. Glaubst du, dass Frauen so wie auch Männer auf irgendeine Art besser führen? Also glaubst du, das hat irgendwas mit Geschlecht zu tun oder gibt's einfach nur gute und weniger gute Führung?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie sehr man, wie gut man kommunizieren und wie gut man zuhören kann. Und da gibt's bestimmt empirische Studien zu, das weiß ich nicht, aber
vielleicht können die Frauen besser zuhören.
Ich will's jetzt nicht ganz ausschließen.
Könnte sein.
Aber ich würde es tatsächlich nicht unbedingt am Geschlecht festmachen, weil ich auch ganz tolle männliche Führungskräfte kenne und ich, ne,
natürlich
auch andersrum.
Die.
Also es gibt immer Beispiele für jede Variante in jedem Geschlecht. Aber für mich deswegen zentral die Frage, kann man kommunizieren? Mag man das auch? Hat man da Freude dran zu kommunizieren? Ja, und Freude dran zuzuhören. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass es nicht nur geht, die Leute zu beschallen, sondern vor allen Dingen als Führungskraft auch darum geht, Fragen zu stellen und den Antworten zuzuhören und dann was damit zu machen. So.
Ja.
Und das finde ich viel relevanter als die Frage des Geschlechts tatsächlich.
Also es geht um Empathie, ja?
Es geht um Empathie und es geht auch, finde ich, da gibt es natürlich völlig unterschiedliche Perspektiven drauf, darum, sich auch zurückzunehmen zu können und anderen den Raum zu geben, Dinge zu gestalten. So. Und vielleicht fällt das sich zurücknehmen Frauen ein bisschen leichter als Männern.
Ja.
Das würde ich jetzt nicht ausschließen, so aus dem eigenen Erleben raus. Aber ist ja vielleicht ein bisschen eine Frage von Charaktereigenschaften.
Du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs. Hm. So sind wir ja am Ende auch in Kontakt gekommen. Und du schreibst über deine und über eure Themen. Was hast du so im Laufe der letzten Monate und Jahre erlebt, in denen du damit rausgegangen bist? Wie waren die Resonanzen darauf?
Also ich habe ja im Prinzip 2,5 bis 3 Themenstränge, die nicht alle gut zusammenpassen. Das eine ist das ganze Thema Migration, gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo es mir einfach darum geht, nochmal einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten. Das sind jetzt nicht die LinkedIn-Posts mit der größten Reichweite, ne? Aber das ist mir schon wichtig. Ich poste regelmäßig unsere Asyldaten und ne, immer mal wieder so ein bisschen so einen sachlichen Beitrag. Ich glaube, davon kann es eigentlich nicht zu viel geben, auch wenn das nicht das ist, mit dem man auf LinkedIn punktet, weil das einfach eine andere Community ist. Und der andere Strang ist so das Thema Verwaltungsdigitalisierung und Verwaltungstransformation. Durchaus auch gekoppelt mit dem Thema Female Leadership. Und das fliegt natürlich viel besser auf LinkedIn. Also das kann man nicht vergleichen. Und ich suche immer noch so ein bisschen eigentlich so ein LinkedIn für die interne Kommunikation. Ich finde das toll, wenn wir so ein Tool hätten wie LinkedIn, das ja so eine gewisse Leichtigkeit hat und ein Tempo hat, wo man also nicht irgendwie erst einen Beitrag, der nochmal durch eine Redaktion muss und so weiter. Mhm. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, auch so meine Wahrnehmung durchaus einige Follower aus unserem Haus selber und kriege relativ viel gutes Feedback dazu, sowohl intern wie extern und auch immer relativ viele überraschte Gesichter, wenn ich sage, dass ich das tatsächlich alles selber schreibe.
Und was ich toll finde.
Nicht die KI, weder die KI noch die Social Media Redaktion noch mein Team. Das Einzige, was ich ab und zu mache, ist mir Kacheln basteln lassen, weil ich da tatsächlich echt schlecht bin. Aber das ist jetzt auch nicht mein Hauptjob. Und mir macht das total viel Spaß. Ich mache das gerne. Ich mache es, glaube ich, nicht immer ganz algorithmusgerecht, aber.
Aber ich finde, man muss es menschengerecht
machen.
Genau,
ich bin ja auch nicht Content Creator von im Haupterwerb, insofern.
Ja, aber den Tipp würde ich immer geben. Mach's nicht für den Algorithmus, sondern mach's für die Menschen, die du erreichen willst.
Oh, absolut.
Willst,
manchmal fragst du dich nur, Mensch, das Post, das wäre jetzt so wichtig gewesen, warum fliegt das überhaupt nicht? Ne? Ja. Aber das ist jetzt nicht weitertragend.
Ja, aber also alle, die bei LinkedIn arbeiten und zum Algorithmus gefragt werden, wozu sie sich natürlich nicht äußern dürfen, sagen, der Algorithmus belohnt nur das, was Menschen interessiert. Mag schon irgendwie so sein. Aber trotzdem finde ich es wichtig, mit Substanz unterwegs zu sein. Und dann hat man vielleicht weniger Follower, aber hat eine Community. Ja. Und das ist doch am Ende das Wertvolle, dass man eine Community hat, die sich auch austauscht, die auch in Kontakt und in Interaktion
tritt. Und zwar im echten Leben auch. Und das finde ich unheimlich spannend, im Unterschied zu den anderen Plattformen, die ich nur privat nutze, dass da tatsächlich relativ viele Kontakte von LinkedIn ins echte Berufsleben rausgewechselt sind sozusagen. Also ich mich jetzt schon mehrfach mit Leuten getroffen habe, entweder weil man sie sowieso auf Veranstaltungen sieht oder weil wir uns absichtlich verabredet haben, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Ne? Und das sind teilweise unheimlich tolle, beruflich bereichernde Kontakte geworden. Also super. So, und das finde ich das Spannende, ne? Wenn du so ein bisschen das Virtuelle ins Echte übertragen kannst.
Ja, Netzwerken, ne? Das ist ja auch nichts Neues, aber ich glaube heutzutage auch so wichtig, also strategisch zu Netzwerken zu schauen, wie kann man sich gegenseitig helfen. Und dann gibt es natürlich noch das Netzwerk innerhalb eures Ladens. Du bist dafür auch viel unterwegs, um dieses Netzwerk zu pflegen und um auch mit den Menschen zu sprechen in den Standorten. Vielleicht kannst du uns ein bisschen auch aus eurer täglichen Arbeit mal berichten. Da gibt's ja auch viele positive Geschichten.
Also wir sind, vorhin habe ich schon kurz gesagt, bundesweit aufgestellt. Wir haben 50 Standorte bundesweit. Hängt immer ein bisschen an der Frage, wie groß ist das jeweilige Bundesland? Wie viel Zugänge an AsylbewerberInnen gibt es da jeweils? Und Teile unserer Außenstellen heißen, die bei uns sind auch dafür zuständig, die Integrationsangebote, die wir fördern, vor Ort zu koordinieren. Insbesondere die Sprachkurse. Aber da gehört auch noch einiges andere dazu. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sind relativ viel unterwegs in den Kommunen vor Ort. Viel am Netzwerken tatsächlich auch. Während die Kolleginnen und Kollegen, die im Asylbereich arbeiten vor Ort, die sind natürlich stationär, weil die AntragstellerInnen kommen zu ihnen. Und das ist auch eine wirklich absolut herausforderungsvolle Aufgabe. Also da habe ich vor allen unseren Kolleginnen und Kollegen und ihrer Arbeit ganz, ganz großen Respekt, aber vor dem Thema Asylanhörungen, Asylverfahren entscheiden. Also das ist schon hochreck. Da wirst du zum Teil auch mit persönlichen Geschichten konfrontiert, die du nicht so einfach abends dann an der Bürotür stehen lässt. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Und mir ist das wichtig, ich bin unter anderem für diese 50 Außenstellen zuständig, mir ist das wichtig, da auch vor Ort zu sein, ins Gespräch zu kommen, viel zuzuhören, viel durch die Gänge zu gehen und mit den Leuten zu sprechen, immer auch ein bisschen über die Themen, die uns so aus strategischer Sicht bewegen, zu sprechen. Ob das so ein großes Netzwerk ist, weiß ich nicht, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen das Los jeder dezentralen Organisation. Das ist unheimlich schwierig, da so ein Team draus zu formen, weil doch die Distanz wirklich, wirklich groß ist. Aber ich glaube, auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt das zweite Mal ausprobiert, so eine Art internen Tag der offenen Tür zu machen. Unsere Zentrale ist in Nürnberg und wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Außenstellen eingeladen in die Zentrale und jeder Fachbereich, der wollte, konnte seine Arbeit vorstellen. Wir hatten also quasi einen Markt der Möglichkeiten intern mit lauter Ständen und Vorträgen und Paneldiskussionen und Ausprobieren. Und damit man mal, weil wir so viele verschiedene Themen haben, damit die Kolleginnen und Kollegen auch mal so ein bisschen in andere Bereiche reinschauen können. Da können jetzt nicht alle 10.000 kommen, das ist auch eine Geldfrage. Aber sozusagen Delegationen, die dann berichten und das nächste Mal dann andere. Und da wir auch angefangen haben, vorübergehend, also die Kolleginnen und Kollegen unterstützen oft andere Arbeitsbereiche und wenn sie dann vorher die schon kennenlernen, dann glaube ich, ist das Win-Win. Und sowas ist so ein Versuch, den wir unternehmen, um so ein bisschen das Team BAMF sozusagen enger zusammenzubringen.
Über die beiden großen Themen Migration und Integration würde ich auch gerne nochmal mit dir sprechen. Also du veröffentlichst ja auch immer die Zahlen auf LinkedIn und die muss man sich natürlich auch ein bisschen anschauen und interpretieren. Und gut, dass du jetzt heute hier bist, damit wir mal drüber sprechen können. Dann lass uns doch mal bei der Migration anfangen. Also wir haben, glaube ich, zuletzt gesehen, dass weniger Menschen nach Deutschland gekommen sind. Ne?
Insgesamt.
Das kann man,
also,
kann man festhalten.
Wenn wir über Migration sprechen wir im Prinzip über alle Formen der Migration, also die Arbeitsmarktmigration, Familiennachzug, dann der Bereich der humanitären Migration, das sind die Asylbewerberinnen und Bewerber und in früheren Zeiten, als es das noch gab, auch so humanitäre Aufnahmeprogramme. Also Migration ist ja erstmal ein Dach für ganz viele unterschiedliche Arten von einem Land ins andere zu kommen sozusagen. Ja. Und es geht insgesamt zurück. Es geht im Bereich des Asyls ganz deutlich zurück. Wir hatten 2022, 2023 nochmal einen ziemlichen Gang nach oben. Und jetzt hat sich natürlich viel getan, unterschiedlicher Mix aus Faktoren. Die Lage in Syrien, Syrien war lange unser Hauptherkunftsland, hat sich bekanntermaßen deutlich verändert. Da kommen nur noch sehr wenige Menschen.
Afghanistan ist jetzt auf Platz 1.
Afghanistan ist auf Platz 1. Da haben wir jetzt in der Tat die größten Zahlen von. Also das ist immer, wir sind, das, was wir tun, ist immer ein Abbild des geopolitischen Geschehens, so ein bisschen zeitversetzt. Ja. Das macht es unheimlich spannend. Das führt aber natürlich auch dazu, dass das eine Arbeit ist, wo du wenig Faktoren selber in der Hand hast, an denen du drehen kannst sozusagen. Also ja. Das ist so. Und deswegen ist die Frage, wie entwickeln sich denn Migrationsbewegungen, natürlich auch eine ganz relevante für unseren Job.
Und hier geht es natürlich um Arbeit auch ganz stark in diesem Podcast und um den Arbeitsmarkt. Da wurde ja auch schon viel zu diskutiert, dass wir eine strategische Migration brauchen, um auch unseren Fachkräftemangel in irgendeiner Form vielleicht doch noch hinzubekommen. Was seht ihr da für Entwicklung?
Also die Arbeitsmarktmigration und die Arbeitsmarktintegration ist so ein bisschen das Kerngeschäft der Bundesagentur für Arbeit. Da wollen wir ihr natürlich auch nicht drin wildern sozusagen, aber wir sind eng mit den Kolleginnen und Kollegen dort in Kooperation, weil wir unter anderem den Bereich der berufsbezogenen Sprachförderung machen. Also wenn die Leute hier sind, ihnen ganz gezielte Förderangebote für Arbeit, für Sprache, für den Job anzubieten, also wirklich dezidiert, ne, für Medizin oder was immer der Bereich ist. Und ich glaube, dass es viel unternommen worden in den letzten Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, aber insbesondere im letzten Jahrzehnt, Deutschland auch attraktiver zu machen. Wir haben immer den Nachteil der Sprache. Das ist einfach so im Vergleich zu englischsprachigen Ländern.
3 Artikel, wer hat sich das bloß ausgedacht? Ja.
Aber ich kann aus Erfahrung sagen, also Japanisch ist noch komplizierter. Da gibt's x Höflichkeitsformen und auch nochmal unterschiedlich, ob Mann oder Frau. Also es geht noch schwerer. So, aber da ist jetzt Migration auch weniger ein Thema in dem Land. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das uns begleiten wird die nächsten Jahre. Und wir haben viel so punktuelle Maßnahmen, die jetzt auch nochmal gebündelt werden. Ist auch mal ein bisschen eine Frage, wie klappt denn die Information in den Ländern? Wie erfahre ich denn überhaupt, dass ich vielleicht in Deutschland arbeiten könnte? Der Bereich ist jetzt nochmal stark digitalisiert worden. Also der Bereich der Visa im Auswärtigen Amt ist gerade komplett digitalisiert worden. Ich glaube, das ist wichtig, um das zu beschleunigen auch. Das hat früher oft sehr lang gedauert, bis du dein Arbeitsvisum hattest. Und jetzt geht's mit der Digitalisierung wesentlich schneller. Und da greifen jetzt verschiedene Bereiche ineinander. Also das Stichwort Digitalisierung ist für den Bereich tatsächlich auch ein ganz wichtiges, damit du als Mensch, der gerne hier arbeiten möchtest, möglichst viel digital schon von zu Hause erledigen kannst, bevor du hierher kommst. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Und das begleitet jetzt nicht uns, das ist nicht unser Beritt, aber die Community, die dazu arbeitet schon eine Weile, ist halt einfach das Thema Anerkennung von Abschlüssen und Anerkennung von Ausbildung.
Ja.
Wir haben uns, und das ist ja auch gut so, ein sehr elaboriertes Ausbildungssystem geschaffen. Aber wir tun uns immer noch nicht so richtig leicht damit, die Abschlüsse aus anderen Ländern auch anzuerkennen und da ein bisschen pragmatischer unterwegs zu sein. Das, glaube ich, wird noch eine große Aufgabe jetzt in nächster Zeit sein, in dem Bereich nochmal stärker drauf zu gucken.
Das hatte ich auch erlebt in der Corona-Pandemie, dass es gab eine syrische Familie, wir hatten irgendwie Kontakte, wahrscheinlich über die Schule, genau, der Junge kam in die Klasse unserer Tochter und dann waren wir mal bei denen zu Hause und ich glaube sogar, dass die Mutter Ärztin war und echt Probleme hatte, dass diese Abschlüsse anerkannt werden. Ne?
Also im Medizinbereich, glaube ich, kann ich das wirklich gut nachvollziehen, weil da die Frage schon extrem wichtig ist, ist die Ausbildung wirklich gleichwertig gewesen mit dem.
Die Frage muss man stellen.
Also die eine Frage, die ich gerade mit meiner Zahnärztin auch häufig diskutiert habe, die zum Thema syrische Zahnärzte und können die einfach so bei uns arbeiten und entspricht das den Anforderungen, die wir hier haben. Also insofern aus dem Leben gegriffen tatsächlich. Aber das Thema Approbation, das Thema, welche Sprachkenntnisse brauche ich, da kommen wir wieder ins Spiel mit unserem Angebot. Also im medizinischen Bereich, glaube ich, ist das schon wichtig, aber wenn man so in den pflegerischen Bereich geht, also weg von den Ärztinnen und Ärzten, in den Bereich der Altenpflege und sowas, glaube ich, gibt's da noch Möglichkeiten.
Ist da noch Luft, ne? Dann haben wir das zweite Thema, Integration. Man kann ja wahrscheinlich nicht sagen, welches Thema schwerer zu lösen ist. Es sind beides große Themen, ja.
Das aber eine hast du nur, wenn du das andere hast. Ja, wenn du keine
So. Aber ich habe so den Eindruck, gut, ich lebe in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, einem sehr dünn besiedelten Land, ich glaube sogar, dass wir da ganz vorne sind, mit vergleichsweise wenig Migration und dadurch irgendwie gefühlt auch großen Problemen bei der Integration. Das hängt schon sehr zusammen, ne? Vielleicht kannst du uns diesen Zusammenhang mal erklären.
Oh, ich weiß nicht, ob ich den erklären kann, aber also das hängt schon zusammen, ne? Da, wo die Gesellschaft vor Ort einfach schon lange gewöhnter ist, viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu sehen und mit ihnen zu interagieren, da ist das vielleicht schon stärker ein bisschen zu einem Selbstläufer geworden. Aber es kann auch wirklich genau in die andere Richtung gehen, ne? Weil gerade wenn du dir die großen Ballungszentren anguckst, wo ausreichend Bildungsangebote zum Beispiel eine Herausforderung sind, ausreichend Kindertagesstätten und ähnliches, da ist es im Osten, glaube ich, teilweise besser ausgestattet. Nicht, dass ich da Expertin wäre, aber ne, wenn dann viele Leute dazukommen, können natürlich andere Reibungspunkte entstehen. Deswegen gibt es da, glaube ich, kein One-Size-Fits-All oder keine Lösung, die so ganz allgemein für alle gelten könnte. Wichtig ist, und das ist auch der Förderansatz, den wir jetzt mal abgesehen vom Sprachelernen haben. Sprache ist natürlich wichtig, aber ich glaube, wichtig ist, Räume zu schaffen, in denen sich Menschen begegnen können, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten oder sich zu kümmern um Dinge, die sie alle betreffen und alle interessieren, ne? Unabhängig von der Frage, wo sie geboren sind. Und da gibt es viel, was vor Ort gefördert wird, was aber auch einfach vor Ort passiert, ohne dass es gefördert wird, ehrlich gesagt, ja. Und die ganze Vereinslandschaft, das ganze Ehrenamt ist da ein unheimlich wichtiger Faktor
Sport
dazu.
Sport ist ein Riesenthema.
Sport ist ein Riesenthema, ist auch tatsächlich ein Bereich, der ganz stark gefördert wird, auch für Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt gibt es ein Riesenprogramm. Ich finde es ziemlich groß. Und die Frage aber, wie kommen wir an die ran, die da kein Interesse haben, die treibt natürlich alle um. Und das ist so ein bisschen die schwer lösbare Frage. Ne? Aber auch da, lass uns mit denen anfangen, die Lust dazu haben.
Ja, aber das Thema Sprachkurse ist jetzt auch nicht einfacher geworden, ne?
Das Thema Sprachkurse ist natürlich eng an die Frage geknüpft, wem möchte der Staat ein Angebot bieten? Jetzt zahlt der Staat ja in den beiden Teilen, nicht alles, aber große Teile davon. Und welcher Zielgruppe möchte er das bieten? Und der Fokus ist auf den Menschen, die langfristig dauerhaft bei uns im Land bleiben. So hat es auch mal angefangen, als der Integrationskurs vor gut 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, war er tatsächlich für Personen mit auf Dauer angelegtem Aufenthalt, war sozusagen der Fachbegriff dafür. Und da geht es jetzt wieder stärker zurück hin. Das hat immer auch was zu tun, ein Stück weit mit Geld, mit dem Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt ist in einer schwierigen Zeit im Moment
strapaziert.
Und wir haben in den letzten Jahren, insbesondere durch die vielen Ukrainerinnen überwiegend, Ukrainer auch, aber überwiegend Ukrainerinnen, sind die Teilnehmerzahlen im Integrationskurs unheimlich nach oben gegangen. Wir hatten jetzt mehrere Jahre über 1 Milliarde Euro Kosten pro Jahr für den Integrationskurs. Das ist viel Geld. So, ne? Und
bei ein Großteil auch in den Arbeitsmarkt integriert ist, ne?
Ein Teil ist auch in den Arbeitsmarkt integriert. Wenn Sie den Integrationskurs machen, sind Sie meistens noch nicht in Arbeit, weil der ja dazu führen soll, dass Sie in Arbeit kommen. Wir haben bei uns auch ja ein Forschungsinstitut im Haus und die haben zusammen mit zwei anderen Forschungsinstituten so eine Langzeitbefragung gemacht von Geflüchteten, unter anderem auch zu der Frage, wie es mit der Arbeitsmarktintegration aussieht. Und da sind wir so roundabout bei 60%. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. Frauen immer schlechter als Männer. Da sind wir wieder beim Thema Kinderbetreuung, aber auch bei anderen Themen. Insofern ist Sprache wichtig, aber die Perspektive ist jetzt im Moment auf jeden Fall zu sagen, lass uns auf die Leute gucken, die langfristig und dauerhaft hier im Land bleiben. Bei den Leuten, bei denen wir das noch nicht wissen, weil sie nämlich noch im Asylverfahren sind, haben wir ein anderes Angebot, das stärker darauf ausgerichtet ist, so das erste Ankommen und erste Zurechtfinden mit Spracherwerb zu kombinieren. Das gibt's auch deutschlandweit. Und das ist sozusagen dann der Einstieg. Und wenn sie anerkannt sind und hier bleiben können, dann können sie selbstverständlich auch in den Integrationskurs gehen.
Und diese Asylverfahren, ja. Das, was ich nie verstanden habe, aber ich stecke auch nicht tief drin, die können ja Jahre und sehr, sehr lange dauern, ne? Wie kommen diese Zeiten zustande?
Also die Asylverfahren so in normalen Zeiten, wenn jetzt nicht gerade über 1 Million Menschen ins Land kommen, dann dauern die roundabout in den guten Zeiten haben die so 5-6 Monate gedauert. Im Moment ist es so, dass also die tatsächlichen Verwaltungsverfahren, ne, bis wir entschieden, bis wir die erste Entscheidung getroffen haben. Dann können aber, wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du klagen. Ne? Das ist im Rechtsstaat dein gutes Recht. Und das tun auch viele. Vor allen Dingen, wenn wir negativ entscheiden oder es gibt ja verschiedene Schutzformen. Wenn wir eine niedrigere sozusagen Schutzform feststellen, dann gibt es auch Menschen, die klagen, weil sie nochmal aufstocken wollen. Das hat viel mit den Möglichkeiten des Familiennachzugs zu tun, die sind unterschiedlich. Mhm. So, und es klagen viele und die Gerichte sind relativ überlastet, weil wir aus den Jahren 22, 23 jetzt sehr, sehr viel aufgearbeitet haben. Da hatten wir relativ viele Fälle bei uns noch liegen, die haben wir jetzt weitestgehend abgearbeitet und das belastet jetzt die Gerichte und das führt dann dazu, diese lange Dauer, das ist in der Regel die Kombination aus Verwaltungsentscheidung bei uns plus Klagen, bis das Gerichtsverfahren zu Ende ist und dann kannst du ihn, ne, je nachdem, auch nochmal in Berufung zugelassen ist und so weiter. Also das kann sich ziehen und vor allen Dingen kannst du auch einen sogenannten Folgeantrag stellen. Das heißt, du kannst, wenn wir deinen Antrag das erste Mal abgelehnt haben, nochmal einen Antrag stellen. Den bearbeiten wir nur dann, wenn sich irgendwas verändert hat. Also wenn du einfach das Gleiche nochmal erzählst, würden wir ihn nicht nochmal angehen, weil sich dann logischerweise nichts verändert hat. Aber wenn was Neues dazugekommen ist an Gründen, an Potenziellen, dann bearbeiten wir ihn nochmal. Und das deutsche Recht sieht im Moment vor, dass du das beliebig oft tun kannst. Das heißt, du kannst das perpetuieren. So, ne? Und
dann ist das der neue Dauerzustand dann bei einigen.
Na, das machen jetzt nicht so viele, aber das kommt schon vor.
Und sag mal, ein großes Problem beim Thema Integration ist ja auch der Wohnungsmarkt, ja, der ja auch komplett überlastet ist. Also wir erleben es auch in unserer Stadt, Rostock, immerhin die größte Stadt unseres Bundeslandes. Da gibt es, glaube ich, einen Leerstand von 0,9. Ich glaube, die Wohnungsgesellschaften müssen, dazu sind sie angehalten, einen gewissen Mini-Leerstand vorhalten, aber das ist verschwindend gering. Das heißt, es ist wirklich, und in Berlin und den Großstädten ist es ja noch schlimmer. Und
ich wohne in München insofern.
Ja, du bist ja noch freiwillig hingezogen. Ja. Nee, aber das kann sich eben nicht jeder leisten. Und wer dann neu in unser Land kommt, der kann sich sowieso gar nichts leisten in vielen Fällen. Da könnt ihr natürlich auch euch was wünschen, aber das auch nicht bewirken, dass dieser Wohnungsmarkt sich verbessert. Aber trotzdem scheint der für mich eine Schlüsselrolle zu haben für viele Themen, an denen wir gerade so dran sind.
Absolut. Also Unterbringung von Asylbewerberinnen und Bewerbern, Zuständigkeit der Länder, ne, haben wir so ein bisschen Föderalismus geteilte Aufgaben. Und die Menschen kommen zunächst mal in die Erstaufnahmeeinrichtung. Also in Mecklenburg wäre das Nostorf-Horst zum Beispiel. Bostedt, da kommen die erstmal unter, bis ihr Asylverfahren vorbei ist, vereinfacht gesagt jetzt. Und dann ist es in der Tat so, dass es viele nicht schaffen, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Ne? Und wir haben die Bundesländer haben ein bisschen unterschiedliche Strategien, ob sie an diesen großen Aufnahmeeinrichtungen festhalten oder ob sie sagen, wir verteilen die eher auf kleinere. Aber egal, ob es jetzt eine große Einrichtung ist oder einzelne kleinere Wohnungen, es passiert tatsächlich relativ oft, dass auch nach einer Entscheidung, also auch wenn sie anerkannt sind und sich eigentlich eine Wohnung suchen können, sie keine finden und deswegen in den Unterbringungseinrichtungen weiterbleiben und die natürlich dann auch belegen für Menschen, die eigentlich nachkommen. Und das ist schon eine große Herausforderung. Und ich glaube, es gab auch neulich gerade wieder eine Studie zum Thema Wohnungsmarkt. Also das
es bräuchte eigentlich mehr sozialen Wohnungsbau, um dieses Problem zu lösen.
Dieses und andere, aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion. Ne?
Das ist also nochmal ein anderes Thema, ja. Gibt es Länder, von denen wir lernen können, was Migration oder Integration angeht? Ich meine, es wird immer so schnell gesagt, na, guck doch mal die, guck doch mal die. Ich meine, jedes Land hat ja ganz eigene Geschichten und Voraussetzungen. Aber gibt es so Dinge, wo ihr im Austausch seid?
Also wir sind insbesondere im Bereich Asyl ganz intensiv im Austausch im Prinzip mit allen europäischen Partnerbehörden. Da gibt es ein ganz enges Netzwerk. Und wir haben jetzt auch gerade 12.06. tritt in Kraft. Wir sind eine Woche vorher jetzt die Reform des europäischen Asylsystems. Da gibt es einen ganz, ganz engen Austausch zu. Und da gibt es immer einzelne Bereiche, jetzt gerade auch die Digitalisierung zum Beispiel, da sind andere ganz weit vorne und guckt man sich das an, was kann man da noch lernen bei anderen Sachen.
Estland wird dann gerne genannt.
Gut, das ist jetzt...
sind aber auch ein anderes Land wiederum, ne?
Ist auch ein anderes Land, andere Herausforderungen. Ist immer auch eine Frage, wie groß ist ein Land und was ist dann vergleichbar. Also wir gucken uns viel an und nehmen auch immer wieder gute Ideen mit. Gilt auch für den Bereich der Arbeitsmarktmigration. Das ist ja ein Bereich, wo es ganz viel internationalen Austausch gibt, auch durchaus Kooperationen gibt. Also man kann viel von anderen lernen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, es gibt so das Land zu dem Thema, wenn wir es so machen, dann wird's gut. Weil es ist gar nicht so schlecht, wie es. Also ich finde eigentlich, wir haben ein wirklich gutes System entwickelt, insbesondere fürs Asylverfahren. Und da kann man immer noch was besser machen, aber ich glaube, das ist schon recht weit fortgeschritten bei uns, um es mal so zu formulieren.
Was treibt dich an, all das zu tun?
Viel Freude an der Arbeit. Ich habe tolle Leute, mit denen ich arbeiten darf. Ich habe unheimlich spannende Themen. Ich mag politiknahe Themen. Jetzt sind wir nicht die Politik, aber es sind Themen, die natürlich sehr von Politik beeinflusst sind. Und das finde ich schon ausgesprochen spannend. Das macht es nicht immer leichter. Ne? Wenn du in einem Feld arbeitest, das recht untangiert ist von Politik, kannst du wahrscheinlich ein bisschen ruhiger vor dich hinarbeiten. Aber mir macht das viel Spaß. Mir macht auch so dieses... Die Schnelligkeit Spaß, mit der Dinge passieren, auf die man reagieren muss. Und ich bin tatsächlich extrem gern Führungskraft. Also das macht mir unheimlich viel Freude, da für die Kolleginnen und Kollegen zu versuchen, gute Rahmenbedingungen hinzubekommen, denen Räume zu geben, damit die Aufgaben dann inhaltlich lösen können. Denn dafür bin ja ich gar nicht die Expertin, sondern dafür sind es die Kolleginnen und Kollegen. Und das macht Spaß.
Und wie tankst du dann auf? Wie schaffst du es, abzuschalten oder die Akkus wieder aufzuladen?
Ja, ich habe ja, wenn ich ins Büro fahre, morgens und abends immer eine gute Stunde Bahnfahrt, da kann man noch mal ein bisschen auftanken. Nein, manchmal auch länger, je nachdem. Nein, ich bin, höre viel Musik, höre viel Live-Musik und bin viel unterwegs auf Konzerten und veranstalte auch ab und zu welche selber und das...
Inkognito.
Wahrscheinlich habe ich auch schon Menschen auf Konzerten gesehen, von denen ich
nicht wusste. Du, das ist doch die Hirseland von LinkedIn da vorne
in der ersten. Möglich, kann immer passieren. Aber man muss sich halt ein bisschen ordentlich benehmen, ne? Aber das kann passieren. Also ich bin viel unterwegs auf Konzerten. Insofern ist die Chance groß, dass man da gesehen wird und jemand trifft. Aber das ist, finde ich, zum Auftanken genau das Richtige.
Und wenn du irgendwann in Rente gehst, was möchtest du dann erreicht haben?
Also ich würde gerne erreicht haben, dass, vielleicht auch ein bisschen losgelöst jetzt von der Behörde, für die ich arbeite, aber dass Behörden, dass Verwaltung, es geht mir gar nicht so ums positive Image, sondern eher ums konkrete Doing, wieder stärker als Organisationen wahrgenommen werden, die Bürgerinnen und Bürgern helfen, ihr Leben besser und pragmatischer zu machen. Ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg dahin. Betrifft natürlich auch gerade den kommunalen Bereich. Und das treibt mich um und das würde ich gerne ein Stück mitbewirkt haben. Da sind ja viele dran an dem Thema. Und mal gucken, ob mir das gelingt. Ich habe noch ein paar Jahre.
Ja, ist noch viel zu tun, ne? was würdest du jungen Leuten mitgeben, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, die sich überlegen, in welche Richtung sie gehen, die vielleicht heute zugehört haben und sagen, Mensch, das klingt ja gar nicht so uninteressant. Was gibst du denen auf dem Weg?
Also denen würde ich auf den Weg geben, dass sie sich ein Thema suchen sollen, das so ein bisschen ihr Herzensthema ist, zu dem sie auch mal ab und zu leidensfähig sind. Ich glaube, das muss man auch mitbringen und aber unheimlich viel Lust haben, zu dem Thema was zu gestalten. Und wenn das der öffentliche Dienst ist oder das Themenfeld Migration ist, dann freue ich mich, weil das sind beides Bereiche, in denen man viel mehr gestalten kann, als man so auf den ersten Blick glaubt.
Sehr schön. Katrin, schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Freude bei der Arbeit und viel Wirkungskraft natürlich für die großen Themen, die dicken Bretter. Ja. Aber da ist schon einiges im Gange, wie wir heute gehört haben.
Ja.
Wir tun alles in die Shownotes, wie man so schön sagt. Vernetzt euch mit Katrin auf LinkedIn. Geht mal auf die Website. Ihr seid
gerne
auch auf Instagram unterwegs. Ihr berichtet über eure Themen.
Wir sind auf LinkedIn, auf Insta, auf Facebook, auf allem.
Perfekt. Genau. Vielen Dank.
Ja, hab mich gefreut.
Auch. Bis bald.
Grüße in den Norden.
Grüße in den Süden. Ciao.
Tschüss.